SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Heute geht es im saarländischen Landtag auch viel um Polizei, wie sie aufgestellt ist, was sie darf, was sie nicht darf und vieles andere. In einem Antrag der SPD-Fraktion geht es um die saarländische Polizei der Zukunft. Das war ein Zitat. Außerdem steht der Beschluss eines neuen Polizeigesetzes auf der Tagesordnung und Innenminister Joost von der SPD hat zu Beginn der Sitzung eine Regierungserklärung zur Lage der saarländischen Polizei gegeben. SR-Landespolitik-Reporter Aaron Klein hat die Debatte für uns verfolgt. Aaron, ja, viel Polizei heute, ne?
Ja, sehr viel Polizei auf der Tagesordnung im Landtag. Da muss man jetzt so ein bisschen differenzieren. Wir dröseln das mal auseinander. Punkt 1, die Verabschiedung des Polizeigesetzes. Die stand schon länger auf der Tagesordnung, war auch schon öfter Thema im Landtag. Und die wurde gerade eben vor gut 2 Minuten verabschiedet mit den Stimmen aller Fraktionen im Landtag. Dann gibt's noch den Antrag der SPD-Fraktion mit 7 Seiten, ein vergleichsweise großer Antrag. Der behandelt die gerade umgesetzte Polizeireform, die ja seit März in Kraft ist und besagt, der Landtag wolle beschließen, diese Reform zu begrüßen, also quasi das abzusegnen, was der Innenminister Joost da gemacht hat. Mhm. Dann die Regierungserklärung, die Joost zu dem Antrag gehalten hat. Deutlich über 1 Stunde gesprochen hat er und nochmal in allen Einzelheiten dargelegt, was die Reform beinhaltet. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Wir unternehmen alles dafür, der strukturellen Überlastung in unserer Polizei entgegenzuwirken. Wir machen den Polizeiberuf im Saarland wieder attraktiv und konkurrenzfähig mit Blick auf andere Länder und damit zukunftsfähig, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Also das mal als Zusammenfassung, das war ein richtig großer Rundumschlag. Über 1 Stunde hat Joost dargestellt, wie gut die Polizeireform aus seiner Sicht ist.
Und was steht drin?
Ja, kurz zusammengefasst, es werden Doppelstrukturen abgeschafft bei der Polizei mit dem Ziel, insgesamt effizienter zu werden. Und langfristig gibt es auch deutlich mehr Stellen für die Polizei oder soll es mehr Stellen geben. Der Personalaufwuchs war dann auch der Hauptkritikpunkt der Opposition, vor allem der CDU. Die CDU wirft der SPD davor, ja, der Stellenaufwuchs, das sei viel Schönrechnerei, da werde nicht genug getan. Und da hören wir mal den CDU-Abgeordneten Schäfer. Der hat nämlich den Verdacht, dass
die SPD versucht, CDU-Politik der vergangenen Jahre in ein negatives Licht, in ein schlechtes Licht zu rücken. Das kann natürlich so nicht stehen bleiben. Deswegen nochmal diese Genese der Entwicklungen, weil ich glaube, die CDU hat da große Erfolge in der Vergangenheit erzielt und hat die Polizei des Saarlandes auf jeden Fall in die richtige Richtung positiv entwickelt.
Also wir erinnern uns, ne, die CDU hatte lange zuletzt unter Klaus Bouillon das Innenministerium selber inne, was ja für die Polizei zuständig ist. Also da war ein bisschen hin und her geschiebe, wer hat mehr, wer hat weniger getan für die Polizei, CDU oder SPD in der Vergangenheit. Kritik kommt dann auch von der AfD-Fraktion im Landtag. Auch die sagt, viel Schaufensterpolitik, diese Reform, wenig Konkretes.
Also viel Diskussion, die lassen wir jetzt einfach mal so. Aber gucken noch auf das Polizeigesetz, das stand ja auch auf der Tagesordnung. Was steht denn da drin?
Genau, gerade vorhin, kurz vor unserem Gespräch beschlossen. Das wurde also quasi jetzt verabschiedet. Nach der Aussprache zur Regierungserklärung. Seit 2 Stunden ist Polizei hier Thema im Landtag. Also echt ein riesiger Themenblock. Dann jetzt das Polizeigesetz. Das wird an das fast aller anderen Bundesländer angepasst. Mhm. Und sieht unter anderem vor, dass Polizisten an sogenannten gefährlichen Orten Kontrollen durchführen können. Durchsuchungen, Taschenkontrollen und das ohne Anlass. Und was gefährliche Orte sind, das bestimmt die Polizei selbst mit Hilfe von Lagebildern. Aktuell gibt es diese gefährlichen Orte im Saarland nur in Saarbrücken, im Bereich der Johanneskirche und zwischen dem Hauptbahnhof und der Europagalerie. Und bisher, wie gesagt, sieht das saarländische Polizeigesetz solche anlasslosen Kontrollen eben nicht vor. Jetzt ist es beschlossen.
Wir behalten das natürlich weiter im Blick, auch wie später umgesetzt wird. Vielen Dank, Aaron Klein im Landtag. Der Sommer steht ja quasi schon vor der Tür, aber in Wallerfang wird es im Freibad keine Abkühlung geben. Grund ist ein Streit im Gemeinderat, der dafür sorgt, dass sich die Sanierung des Schwimmbeckens hinzieht. SR3-Reporter Florian Rabari-Nejat mit der ganzen Geschichte für uns.
Es ist ein trauriger Anblick. Inmitten des Wallerfanger Freibads liegt das große Schwimmbecken komplett trocken und umgeben von Baustellenzäunen. An diesen Anblick wird man sich für diesen Sommer gewöhnen müssen. Zu groß sind die Schäden, erklärt Bürgermeister Horst Renz von der SPD.
Wir haben einen täglichen Wasserverlust von 500 Kubikmeter zu verzeichnen, die nachgespeist werden müssen mit kaltem Brunnenwasser, das wiederum erhitzt wird. Die Brunnen laufen Tag und Nacht, um das Becken aufzufüllen. Das ist nicht mehr tragbar.
Besonders frustrierend für das Freibad? Die Problematik am Schwimmbecken ist schon seit Oktober 2024 bekannt. Eine rechtzeitige Sanierung wäre also möglich gewesen. Dabei gab und gibt es nur ein großes Problem. Bürgermeister und Gemeinderat kommen nicht auf einen Nenner. Der Gemeinderat will Trenz Vorschlag bisher nicht absegnen. Die Begründung des Gemeinderats beschreibt Trenz wie folgt.
Ja, es gab sehr viele Nachfragen zum allgemeinen Zustand des Freibades. Die haben wir beantwortet. Dann kamen nochmals Nachfragen. Es wurde immer wieder vertagt. Ich denke mal, wir haben alles geliefert, was zu liefern ist.
Trenz unterstellt eine Hinhaltetaktik.
Es wurde auch bereits offen davon gesprochen, dass man dem Bürgermeister keinen Erfolg gönnt.
Dem widerspricht Uwe Kammer von den Freien Wählern. Er gehört zur Mehrheitsfraktion im Gemeinderat.
Also das muss ich ja mal mit Schärfe zurückweisen. Also wenn hier jemand die Umsetzung dieser Sanierung blockiert, dann ist es der Bürgermeister als Leiter der Verwaltung.
Laut Kammer wolle der Gemeinderat lediglich mehr Informationen, um genau zu wissen, wie der Gesamtzustand des Freibads aussieht und welche weiteren Sanierungsmöglichkeiten es noch geben könnte. Diese Informationen, so Kammer, habe der Gemeinderat bis heute nicht bekommen. Es liege weiterhin nur eine einzige Sanierungsoption vor. Kammer kann sich das nur auf eine Weise erklären.
Nach meiner persönlichen Bewertung ist es so, dass der Bürgermeister mit Nachdruck seine Idee umsetzen will mit der Sanierung mit Glasfasertechnik.
Das Nichtschwimmerbecken hatte 2023 das exakt gleiche Problem wie nun das große Schwimmbecken. Es wurde daraufhin mit der sogenannten Glasfasertechnik saniert. Genauso wünscht Trenz es sich auch für das Schwimmbecken. Doch schon ein Jahr nach der Sanierung zeigten sich erste Risse. Für Trenz und Badebetriebsleiter Felix Schramm kein Grund zur Sorge. Solche Risse seien erwartbar und würden nach dem ersten Jahr deutlich seltener vorkommen. Zudem könne man sie aus eigener Kraft wieder verschließen. Bürgermeister Trenz widerspricht der Darstellung von Kammer. Auf Nachfrage sagt er, dass dem Gemeinderat alle Informationen vorlegen. Fehlende Sanierungsalternativen begründet er damit, dass es keine geeignete Option gäbe, abgesehen von einer Komplettsanierung, die sich die Gemeinde aber nicht leisten könne. Felix Schramm hofft, dass die Sanierung zügig vollzogen werden kann. Vorher steht aber eine komplizierte Saison an.
Es hat ja sehr wenig geregnet bei uns im Saarland. Wenn Sie mal überlegen, wie lange es her, der März war vergleichsweise sehr trocken und auch zu warm. Und vom Bodensee gab es die Meldung, dass dort der Pegel in Konstanz nur knapp über einem historischen Niedrigwert liegt. Und das schon im April. SR3-Reporter René Henken ist bei mir im Studio. René, du hast dich umgehört. Wie sieht es denn bei uns im Saarland aus?
Ja, also da kann ich direkt mal alle beruhigen. Die ist größtenteils entspannt. In Losheim am Stausee ist der Pegel ganz normal. Am Moostalsee ist er aktuell 6 cm niedriger als normal. Und dort habe ich mit der Rettungswache gesprochen. Mhm. Die sagen aber, das ist überhaupt nicht schlimm. Dort gibt es erst bei einem Pegel von 20 cm unter dem Durchschnitt Probleme. Und auch die Talsperre Nonnweiler ist gut gefüllt. Die dient ja auch als Trinkwasserreservoir.
Woran liegt es denn, dass bei uns trotz der Trockenheit alles im grünen Bereich ist?
Ja, bis zum Januar und dann auch im letzten Jahr vor allem hat es ja hier schon sehr viel geregnet. Und am Moostalsee zum Beispiel, da lag der Pegel im Winter bei plus 15%. Und im Herbst wurde da sogar Wasser abgelassen, damit, wenn es dann im Winter viel regnet, die Hochwassergefahr der Flüsse drumherum nicht weiter steigt, weil das Wasser aus dem Moostalsee in die Flüsse dann abgeleitet wird. Mhm. Und bei der Talsperre Nonnweiler, da fließt zwar im Moment wenig Wasser rein, wird aber auch wenig Wasser dann da entnommen und da können die Pegel gut reguliert werden.
Der Deutsche Städtetag hat ja heute geschrieben, er warnt vor Wasserknappheit und wir sollen alle Trinkwasser sparen. Also das hört sich doch jetzt nicht so entspannt an, wie das, was du jetzt gerade alles erzählt hast.
Ja, aber hier im Saarland scheint das doch entspannt zu sein. Also natürlich rufen die Wasserwerke und die Stadtwerke hier nicht zum Wasserverschwenden auf.
Ist klar.
Aber ich habe punktuell einfach mal Stadtwerke im Saarland angefragt und zumindest in Saarbrücken und Dillingen, da gibt es keine Probleme. Also die Grundwasserpegel aus den Brunnen, aus denen sie ihr Wasser entnehmen, ist in den letzten Wochen stabil geblieben.
Okay, schauen wir doch auch mal auf den Wald. Da haben wir auch schon letzte Woche mehrfach Waldbrandgefahr gemeldet, hier auch auf SR3. Wie ist da jetzt die Lage?
Ja, die Waldbrandgefahr, die ist erhöht. War am Wochenende bei Stufe 4 von 5 hier im Saarland. Jetzt ist sie wieder auf 3 von 5 runtergegangen. Und der Saarforst, der meinte auch zu mir, dass das für die jetzige Jahreszeit nicht ungewöhnlich ist. Und der Deutsche Wetterdienst, der geht auch davon aus, dass die Waldbrandgefahr noch auf Stufe 2 von 5 fällt, dann bis zum Wochenende, weil es am Sonntag regnen soll. Mhm. Und auch für die Pflanzen und Bäume im Wald ist die Trockenheit wohl noch kein Problem, das meint der Saarforst. Klar, die ersten 10 cm, die sind zwar trocken, aber tiefer im Boden ist es noch nass genug, weil es halt im letzten Jahr genug geregnet hat.
Vielen Dank, René Henken. Es hat zwar seit Wochen im Saarland nicht mehr geregnet, trotzdem ist die Lage bei uns im Wald und auch an den saarländischen Seen noch entspannt. Und am Sonntag soll es ja auch wieder regnen. Über das Bürgergeld, also der Nachfolger von Hartz IV, wurde ja viel gestritten. Zu viel Geld ist es, haben Kritiker gesagt. Wie es ist, damit auszukommen, das wollten mehr als ein Dutzend Saarländer und Saarländerinnen wissen und haben bei einer ganz besonderen Art des Fastens mitgemacht. Sie haben nämlich in der Fastenzeit von diesem Geld gelebt. Dazu aufgerufen hatte die Caritas, die katholische Erwachsenenbildung und die Kirche im Center Neuenkirchen. Zum Start haben wir ja schon drüber berichtet. Jetzt kurz vor Ende wollte unsere Reporterin Sarah Sasu wissen, wie es läuft.
Da gibt es so einen Mittagstisch für Leute.
Und vor mir Lydia Fried erzählt Mitstreiterin Christina Arendt-Fuchs von einem Erlebnis während der Fastenzeit, das sie sehr bewegt hat. Bei einem öffentlichen Essen sollte jeder Teilnehmende selbst über die Höhe der Spende entscheiden. Lydia Fried war in einem Dilemma. Sie hatte gegessen, aber kein Geld übrig für eine Spende.
Ich bin meinem Experiment treu geblieben, habe nichts reingeworfen und habe mich ganz total geschämt, dass ich habe gedacht, was denken die Leute jetzt, dass die da nichts reinwirft?
Den meisten, die heute hier in der Begegnungsstätte Momentum an der Neunkircher Bliespromenade zusammengekommen sind, geht es ähnlich. Hunger gelitten hat niemand. Auch Hans Funk, Rentner aus Heiligenwald, ist satt geworden. 563 Euro reichen im Monat also für eine alleinstehende Person?
Meiner Meinung nach ja. Für die Situation, sage ich mal. Es ist ja bei jedem anders. Sie müssen schon auf viele Sachen verzichten.
Zeitungsabo, Bücher, Hobbys, Vereinsmitgliedschaften, Auto. Das alles würden sie mit dem Bürgergeldsatz nicht finanzieren können, erzählen die Teilnehmenden. Gestartet ist das Experiment mit etwa 20 Frauen und Männern aus dem gesamten Saarland. Ein junger Mann ist dabei, sonst überwiegend Frauen im Seniorenalter. Zum Abschlusstreffen sind 15 von ihnen gekommen. Ob die übrigen abgebrochen haben oder heute einfach nur nicht konnten, ist nicht bekannt. Christina Arendt-Fuchs ist Marketingprofessorin. Sie hat sich in den 4 Wochen ihr Konsumverhalten ganz genau angeschaut.
Mein Ziel war tatsächlich, das wissenschaftlich mal zu betrachten und ein Gefühl dafür zu bekommen, Umgang mit Bürgergeld. Natürlich habe ich dann auch ein bisschen mehr Bewusstsein für mein eigenes Budget.
Jetzt will sie ihre neuen Erfahrungen auch in der Lehre einbringen.
Wie wird der Konsument eigentlich gesteuert? Unsere Blackbox mit psychischen Faktoren gesteuert und das ist ein Teil von dieser Betrachtungsweise immer schon gewesen. Aber jetzt konnte ich das hier addieren, dass ich auch mal besser den Studenten erklären kann, was es eigentlich bedeutet.
Die Teilnehmenden des Experiments haben zwar ganz schön kämpfen müssen in den 4 Wochen, aber sie wussten auch, zur Not könnten sie jederzeit aufhören. Und Lydia Fried hat sich erst einmal was gegönnt.
Jetzt habe ich die ganze Zeit wirklich das billigste Obst gekauft. Und jetzt habe ich mir auch mal eine Mango gekauft, mal eine Avocado. Die sind teuer, das war mir gar nicht klar.
563 Euro im Monat zum Leben, ja, für Alleinstehende, die Bürgergeld beantragt haben oder bekommen. Alltag. Ein paar Saarländer haben das zum Anlass genommen, mal 4 Wochen von diesem Geld während der Fastenzeit zu leben. Und wir haben gehört, es ist gar nicht einfach.